Willkommen bei How I Met My Mommy. Ich bin Lena, freie Journalistin und Interviewerin.
Und ich bin Ingo, Honorarberater, Finanzcoach und ein kleines Kapitalistenschweinchen. In diesem Podcast geht's nicht nur ums Geld, sondern auch darum, was Geld mit dir macht. Mit dem Gefühl, nie genug zu haben. Mit Streit in Beziehung. Mit Freiheit. Mit Sicherheit. Und manchmal auch mit Scham.
Wir sprechen mit ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis und stellen die Fragen, die du dir vielleicht so noch nie gestellt hast. Warum gehe ich mit Geld so um, wie ich es eben tue? Was habe ich über Geld in der Kindheit gelernt? Und stimmt das eigentlich alles noch?
Hier bekommst du wirkliche Aha-Momente, echte Geschichten, praktische Tipps und Hacks und den Raum, tiefer zu gehen.
Denn wer sein Geld versteht, der lernt auch sich selbst besser kennen.
How I Met My Money wird produziert und vermarktet von Mayberg Finanzpartner und der OFA Online Finanzakademie. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Was passiert, wenn Medizin zuhört, so richtig zuhört, wenn Ärzte und Ärzte nicht nur den Körper behandeln, sondern auch verstehen wollen, was uns innerlich belastet? Vielleicht finanzielle Sorgen, Stress, Überforderung, vielleicht sogar ein Leben, das nicht mehr so ganz zu uns passt. Wir sprechen heute darüber, was passiert, wenn Schulmedizin auf Psychologie trifft, und haben dafür eine besondere Expertin zu Gast. Und zwar ist Frau Dr. Susanne Link bei uns. Sie ist Hausärztin und Psychotherapeutin in München und arbeitet auch immer wieder mit Menschen in Deutschland ohne Krankenversicherung und beispielsweise dieses Jahr in Flüchtlingscamps im Libanon. Schön, dass du bei uns bist, Susanne. Und hallo, Ingo.
Ja, hallo, grüß euch. Ganz kurze Anmerkung, den Doktortitel müsst ihr streichen. Ich bin Ärztin.
Den Doktortitel müssen wir streichen. Das macht man automatisch, ne? Aber nicht jeder Arzt hat einen Doktortitel. Gut,
nein, dass du das nochmal sagst. Das ist ja was, das kann man zusätzlich machen.
Ich hätte es besser wissen müssen, Susanne, denn ich war Patientin bei dir. Als ich in München gewohnt habe, warst du meine Hausärztin. Jetzt könnte man denken, Lena schleppt hier alle an, die sie kennt. Ich habe aber wirklich mal nachgedacht, so, wen könnte man in diese Reihe einladen, der oder die einen richtigen Mehrwert bringt? Und Ingo meinte auch so, ja, warum machen wir denn diese Folge und was soll da herauskommen? Unser Fokus bei How Met My Money ist Finanzpsychologie. Und ich erinnere mich an einen Termin, den ich hatte, den habe ich gemacht in der Hausarztpraxis bei dir, Susanne, und habe gesagt, oh, ich bin müde wie sonst was. Ich glaube, ich habe Eisenmangel oder sowas. Können wir mal einen Bluttest machen? Und anstatt, dass du dann sofort zur Tat geschritten bist und den Bluttest mit mir gemacht hast, hast du dann gesagt, ja, Frau Kronberger, wie sieht das denn aus? Wie viel arbeiten Sie denn gerade? Fühlen Sie sich gestresst? Also es gab so eine Reihe von Fragen, die eher so psychologischer Natur waren. Und das habe ich noch nie gehabt bei einer Hausärztin. Das macht natürlich Sinn mit deinem Hintergrund. Du bist auch Psychotherapeutin und Schulmedizinerin. Ist das für dich ganz normal, dass du, wenn jemand mit solchen Symptomen kommt, erstmal auch so abklopfst, ist da vielleicht auch mental was dahinter und nicht nur auf körperlicher Ebene?
Also, was ist schon normal? Also, ich denke, vieles, was man tut und wenn man es lange tut, tut man auch intuitiv. Also, das ist nichts, was ich jetzt ganz bewusst mir vornehme und sage, naja, die klopfe ich jetzt mal ab, sondern das sind ganz viele Signale, die ich verarbeite und die dann irgendwo sowas auslösen. Das heißt also, kurz gesprochen ist es natürlich so, je jünger der Mensch, je weniger krank er eigentlich aussieht und je weniger wahrscheinlich es ist, dass er was Schweres hat, umso eher wird es ausgelöst. Das ist schon mal in der Natur der Sache. Und ja, letztendlich glaube ich, sind es hauptsächlich Dinge, die der Patient selber schon mitbringt. Da muss der noch nicht sprechen. Die nimmt irgendwie mein Unterbewusstsein und mein Bewusstsein wahr und stricken daraus gleich mal so einen Fragenkatalog.
War das für dich eigentlich immer natürlich, so vorzugehen? Also wie war die Historie? Warst du erst Schulmedizinerin und hast dann die psychotherapeutische Ausbildung gemacht oder war es andersrum?
Jetzt müsste ich ganz weit ausholen. Also letztendlich muss man sagen, habe ich ja erstmal was ganz anderes gemacht. Ich habe nämlich erstmal neuere deutsche Literatur, Amerikanistik und Politologie studiert und habe dann als Bibliothekarin gearbeitet. Und das war eine schöne Tätigkeit. Ich habe so viel verdient wie die Putzfrau dort. Und ich hatte dann einfach gedacht, ach, das ist auch irgendwie eigentlich nicht das, was ich machen wollte. Und habe dann, als meine Kinder, der Kleine kam in den Kindergarten, der Große in die Grundschule, habe ich angefangen, Medizin nochmal zu studieren.
Und, so und dann nochmal die psychotherapeutische Ausbildung danach.
Das hat sich dann im Laufe ergeben. Das sind manchmal ja Dinge, wenn man ein wissbegieriger Mensch ist und offen für viele Dinge, dann kommt man manchmal an Stationen vorbei, die man nicht erwartet. Und ja, es hat sich so ergeben.
Und ist es dann, also wir haben ja gerade von Lena sehr, sehr schön geschildert bekommen im Endeffekt, dass du gar nicht diesen typischen, vermeintlich typischen Weg gegangen bist. Erstmal, guck mal, kommt der Katerbesuch wieder. dass du irgendwann in deiner Laufbahn dann festgestellt hast, dass es sinnvoll sein kann, diese, also Wissbegierigkeit ist das eine, aber hast du irgendwann für dich auch festgestellt, ja, es wäre eigentlich sinnvoll, das noch zusätzlich zu erfragen, weil ich damit mit dem, was ich mache, noch mehr Mehrwert stiften kann? Gab es da mal so Momente, wo du gesagt hast, ja, das müsste ich jetzt oben drauf setteln?
Also ich sag mal so, im Studium kommt einem das nicht so unbedingt unter, weil man es erstmal fokussiert darauf, dass man das Handwerkszeug lernt, ja, dass man einfach mal alles einordnen kann an Krankheitsbildern nach der Schulmedizin. Und bei mir war es dann so, wir sind umgezogen nach München. Die ganze Familie, weil mein Mann da schon ein paar Jahre tätig war und ich immer mit den Kindern alleine. Ich habe in Tübingen studiert, dann muss ich da, habe ich gesagt, jetzt geht's nicht mehr. Und dann bin ich eben nicht in die, sagen wir mal, Ausbildung gekommen, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wollte eigentlich eine HNO-Ärztin werden. Da waren alle oder die wenigen Stellen, die es überhaupt in München gab, alle besetzt. Und jemand, der von außen kommt, von einer anderen Uni und so, ganz undenkbar, dass der irgendwie eine Assistentenstelle da bekommt. Und dann hatte ich tatsächlich eine Freundin, die Rechtsanwältin ist, die hat gesagt, ach, ich will Mediatorin werden, ist zu einem Vortrag gegangen und sagt, willst du nicht da mitkommen, da geht's um kollusive Paarbeziehungen, also Paarbeziehungen, die so negativ gegenseitig sind, dass es immer kracht und nicht funktionieren kann. Und da hatte eben jemand gesprochen, der später mein Chef wurde, das hat mich vom Hocker gerissen. Der hat das so toll erzählt, der hat so genau hingeschaut, wie Menschen funktionieren, dass ich nach diesem Vortrag hingegangen bin und gesagt habe, jetzt habe ich meine Frage, könnte ich mal bei Ihnen hospitieren? Ich suche eigentlich eine Assistentenstelle in der HNO, aber das finde ich toll, was Sie da machen. Und so kam das. Und dann habe ich irgendwann bei ihm angefangen, hat gesagt, Sie kriegen die nächste freie Stelle und so war es auch. Und das war die Psychosomatik.
Mhm. Vom Hocker gerissen werden, das sind so Momente im Leben, die sollten öfter passieren, oder? Das ist gut. Was ist es so, wie der Mensch funktioniert? Was kommt da bei dir sofort hoch, wenn du daran nochmal denkst, so wie funktioniert der Mensch?
Also ich glaube, dass wir rundherum halt emotionale Wesen sind. Wir werden sozusagen ein bisschen auch dressiert. Unser Zusammenleben ist so eng und ist so strukturiert, dass wir das brauchen. Wenn das nicht der Fall ist, dann sehen wir ja manchmal, was passiert, wenn Menschen eben da nicht ihre Emotionen im Griff haben, wenn die Dinge tun, die nicht reguliert sind, das ist schwierig. Und trotzdem brauchen wir halt eine Bandbreite an Emotionen, denke ich, um sowohl geistig als auch körperlich gut zu funktionieren. Und dazu gehört auch manchmal, dass man vom Hocker gerissen ist. Manchmal auch im negativen Sinne, das ist auch in der Bandbreite natürlich drin.
Ein Geldthema, was mir in deinem Lebenslauf sehr schnell aufgefallen ist, ist, dass du Medizin auch betreibst für Menschen, die sich das sonst nicht so leisten können. Und zwar für Menschen in Deutschland, in München jetzt, die keine Krankenversicherung haben.
Ja, es gibt eben lange schon von, ich sage jetzt einfach mal, das sind Ärzte der Welt, das ist so wie Ärzte ohne Grenzen, eine große Organisation, die betreiben seit, glaube ich, 15 Jahren jetzt diese Anlaufstelle für Menschen ohne Krankenversicherung. Bieten dort regelmäßige eben Sprechstunden an, teils Akutsprechstunden, teils auch für Chroniker, für Kinder, gynäkologische und auch Psychotherapie. Denn die Menschen, die dorthin kommen, sind ja oft auch Menschen, die jetzt wirklich auch vieles durchgemacht haben. Und ja, dort mache ich meist einmal im Monat eben einen von den Diensten und da gibt es eine Menge andere Kollegen. Und ja, das ist eigentlich ganz geregelt da.
So, zum einen gibst du deine Zeit da rein, das ist ja unentgeltlich. Und zum anderen, also das ist so das von dir, was da hinkommt. Und dann kommt vermutlich aber auch irgendwas zurück, warum du das machst, oder? Oder ist das, was ist so deine Motivation, warum du diesen Dienst antrittst jeden Monat?
Also ich glaube, die Hauptmotivation war mal, weil ich das Gefühl habe, ich bin unheimlich privilegiert. Ich habe so viel Glück in meinem Leben gehabt. Ich habe, das ist ja nicht alles mein Verdienst. Also klar, ich bin fleißig, ich bin wissbegierig, mir fällt das Lernen nicht schwer und so weiter. Aber all das beiseite sind die meisten Faktoren, warum ich jetzt hier bin, wo ich bin, nicht von mir selber bestimmt worden, sondern das ist einfach Zufall, Glück. Ich bin halt nicht in Somalia geboren, sondern hier und so weiter und so fort. Und da hatte ich immer das Gefühl, das ist eigentlich fast unverschämt viel Glück, was ich da habe. Und das würde ich irgendwie gern gut machen für die Menschen, die eben dieses Glück nicht haben. Obwohl die so viel tolle Anlagen haben, so viele Möglichkeiten, haben die nicht wie ich und deshalb kommen die nicht dahin, wo ich bin. Mhm. Das ist nicht deren eigenes Verschulden sozusagen. Das wollte ich zurückgeben, so ein bisschen was Gutes davon.
Gerade jetzt hier in den USA, wo ich ja lebe, schaut man eben auf Deutschland als das perfekte Beispiel. Da hat jeder eine Krankenversicherung, da geht es allen gut. Und jetzt reden wir über Menschen, die keine Krankenversicherung haben. Wie kommt das? Hast du da vielleicht mal so ein, zwei Beispiele von Menschen, von Patienten, die du kennengelernt hast?
Also gut, es gibt natürlich immer die Menschen, die sich hier im Land aufhalten, ohne dass sie sich eigentlich hier aufhalten dürfen, ja. Das ist natürlich schwierig und wo sollen die denn hingehen? Die werden auch krank, ja. Jetzt sagen wir mal, also jemand, der hier illegal im Land ist, das kann man jetzt gut finden oder schlecht, der wird halt vielleicht trotzdem schwer krank. Das sind Menschen, die dorthin kommen können, also da wird nicht gefragt, ja. Dann gibt es Menschen, die wahrscheinlich eine Berechtigung hätten für eine Behandlung, aber es fehlen die, wie soll man sagen, reinen Verwaltungsvoraussetzungen, zum Beispiel Menschen aus dem europäischen Ausland können in ihrem Land eine Krankenkassenkarte beantragen, mit der sie dann auch hier im ganzen europäischen Raum behandelt werden können. Aber die haben vielleicht dort keine bekommen. Die wissen auch nicht, wie es geht. Dann gibt es natürlich Menschen, die dort Analphabeten sind. Dann gibt es eine Menge Leute, die Deutsche sind und die aus der Versicherung rausgefallen sind. Es gibt zwar eine Versicherungspflicht, aber es gibt eben auch Menschen, die zum Beispiel privat versichert waren, dann ihre Raten nicht mehr bezahlen können. Dann rutschen die zwar in so einen Hilfstarif, aber letztendlich, wenn hohe Schulden angehäuft wurden, also Rückstände in der Bezahlung, dann gibt es meistens ein Problem, wer tritt jetzt ein? Und bis sowas geklärt ist, da vergehen auch manchmal Monate bis Jahre, muss ja auch der Mensch behandelt werden. Es ist eben so, in dieser Anlaufstelle ist eben nicht nur eine ärztliche Behandlung, sondern dort sind eben auch Sozialpädagogen und Menschen, die sich darum kümmern, dass diese Leute wo irgend möglich in eine ganz reguläre Versicherungspflicht reinkommen können.
Wie ist das für dich? Was hast du für dich, als du angefangen hast, damit menschlich gelernt? Du hast ja auch davon beschrieben, ja, man ist da privilegiert, aber ich glaube, das eine ist das festzustellen, das andere ist es dann zu erleben. Und ich bin mir ganz sicher, dass einige unserer ZuhörerInnen ganz neugierig sind und vielleicht auch schon anerkennen sogar, ja, ich kann das schon nachvollziehen, dass ich da privilegiert bin. Aber ich glaube, das nachzufühlen ist gar nicht so einfach, sondern da muss man wahrscheinlich erstmal in der Situation sein, beziehungsweise andersherum das miterleben, so wie du es tust. Magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, was du für dich selbst auf dieser Reise festgestellt hast, als du damit angefangen hast?
Ja, gerne. Also natürlich ist es immer so, man lernt immer dazu und jetzt, wo ich jetzt stehe und das, was ich jetzt erzähle, das ist ja auch nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern tatsächlich war das auch ein längerer Weg, mich zu entwickeln, auch die Ausbildung in der Psychotherapie, die ja auch immer, das war berufsbegleitend, ich hatte kleine Kinder, also ich habe Vollzeit gearbeitet und so weiter. Und dann habe ich das eben gemacht, weil ich es für wichtig hielt, es zu tun und weil ich ja auch in der Psychosomatik war. Und bei all diesen Dingen und dann eben auch bei der ehrenamtlichen Tätigkeit habe ich einfach ganz sehr mich selber kennengelernt über das, dass ich mit anderen Menschen zu tun habe. Weil denn für uns sind ja andere immer auch ein Stück ein Spiegel. Ja, also wir sehen uns im anderen. Wenn wir hinschauen wollen und wenn wir wissen, wie es geht, sehen wir uns ja da drin. Wir haben Spiegelneurone, die uns tatsächlich über viele Dinge Informationen geben, über uns selber erstmal, nicht nur über den anderen. Über die anderen Menschen habe ich natürlich auch viel erfahren, über das, wie Menschen leben, wie sie auch leiden müssen, auch das war mir vorher zwar theoretisch klar und man sieht es im Fernsehen, aber wenn man dann zum einen in solchen Ländern ist, wo es wirklich schlimm ist, oder auch Menschen hier trifft, die von ihrer Flucht und von dem, wo sie herkommen, erzählen, dann ist es nochmal ganz anders. Dann die Dankbarkeit wird noch umso größer, ja. Davor ist es eher so abstrakt. Und durch das, was man dann da tut, wird es schon sehr viel konkreter. Und also mein Gefühl war immer, ich werde immer glücklicher mit dem, was ich mache, weil ich immer mehr sehe, was ich für ein Glück habe. Umso mehr ich sehe, was es eigentlich auch geben kann. Das ist einfach so.
Was kann es denn da geben? Also kannst du uns das mal konkret so vor die Augen führen? Also du warst dieses Jahr beispielsweise im Libanon. Mhm. Was siehst du da, weiß ich nicht, an Menschen, vielleicht auch wirklich an Krankheitsbildern, die wir gar nicht kennen? Und woran merkst du dann im Umkehrschluss, wenn du zurück in München bist, ich bin ja privilegiert, ich bin glücklich?
Mhm. Also ich sag mal so, im Libanon, der Libanon hat ein Gesundheitssystem. Das ist kein öffentliches, so wie bei uns, dass es für jeden kostenlos zur Verfügung steht. Aber es gibt dort durchaus Ärzte und die lassen sich eben für das, was sie tun, bezahlen. Das heißt, es ist eben eine Frage des Privilegs, ob man reich genug ist, um sich das zu leisten. Die Krankheitsbilder, sagen wir mal, verkürzt gesprochen, was jetzt die rein körperlichen Dinge angeht, sind schon mehr oder weniger die Dinge, die wir von hier auch kennen. Das ist jetzt nicht so viel anders, aber was eben sehr viel anders ist, ist die psychische Situation. Die Menschen leben dort seit langer Zeit in großer Furcht. Die leben in einer Situation, wo Christen und Muslims nebeneinander leben und es eben nicht immer eine friedliche Kohabitation gibt. Die leben in der Situation, dass seit mehr als 10 Jahren syrische Flüchtlinge dort in großer Zahl, weil Damaskus war von da, von Zahle, ungefähr 35 Minuten nur von dem Auto weg über die Grenze, dass dort in großer Zahl Flüchtlinge kamen und die blieben und jetzt immer noch dort sind. Die leben alle in diesen, wie soll man sagen, Planencamps. Da werden aus Planen, werden halt irgendwelche Hütchen gezimmert, dort wird es auch kalt. Also als ich dort war im April, ich habe schrecklich gefroren, ja. Und ich sag mal, und die alle haben, die hatten keine Wahl. Ja, die Leute sind nicht dorthin, weil sie sagen, naja gut, jetzt probieren wir mal da unser Glück, sondern letztendlich war klar, dort wo wir zu Hause sind, können wir nicht bleiben. Dort müssen wir fürchten, dass wir für das, was wir sind oder für das, was wir glauben, getötet werden. Und wenn das wird nicht immer im Klartext erzählt. Also kann auch nicht Sinn und Zweck sein, wenn man mit solchen Leuten spricht, dass man dann sagt, ja, und erzählen Sie mal im Detail dies und jenes, sondern es wird in so vielem klar und man versucht die Wunde jetzt nicht noch mehr aufzureißen. Aber das ist das, was wirklich dort besonders ist, dass so viele Menschen wirklich schwere Schicksale erlebt haben, viele Freunde und Angehörige auch schon verloren haben und es auch keine Aussicht, trotz eben dieser neuen Verhältnisse in Syrien jetzt gab, wieder zurückzukehren. Ganz im Gegenteil, es wurden ja jetzt viele Christen dort in der Gegend von Damaskus eben auch getötet. Das sind keine guten Nachrichten gewesen.
Wenn wir nochmal zurückgehen auf das, was du für dich mitnimmst, würde mich interessieren, wenn man jetzt zurück nach Deutschland kommt. Und ich kenne das auch aus Kundengesprächen teilweise, wo es dann um größere Vermögensbeträge geht und dann Leute sagen, naja, wenn ich das nicht mehr habe, dann ist meine Existenz gefährdet. Dann kann ich eigentlich nicht mehr gut leben. Dann kann man das natürlich einmal aus der rationalen Sichtweise betrachten, einmal aus der psychologischen. Aus der psychologischen gibt es kein richtig oder falsch, das verstehe ich, ja, sondern seine eigene Wahrnehmung. Aber wenn du jetzt aus solchen Situationen wiederkommst, zurückkommst nach München, was stellst du dann fest für dich, was wirklich wichtig ist im Leben, gerade bei solchen Leuten, die ja mit dem Minimalsten leben und vielleicht sogar teilweise auch noch mit weniger? Was macht uns wirklich aus und was kann man anderen Menschen, die das nicht so nachvollziehen können, wirklich mitgeben? Und was können sie daraus lernen, was wirklich wichtig ist im Leben?
Also für mich ist sicher das Wichtigste meine Kontakte, meine Freunde, meine Familie. Also das ist ganz klar. Und ich bin immer ganz, ganz arg glücklich, dass ich ein Bettchen habe, in dem ich schlafen kann und es warm ist. Also das denke ich auch hier oft. Es gibt ja auch hier in München Menschen, die durchaus obdachlos sind. Und es gibt auch ein Obdachlosenprogramm von der Organisation, für die ich arbeite. Da gibt es auch so einen Behandlungsbus und so weiter. Also das ist das Wichtigste. Und danach würde ich sagen, kommt erstmal nicht so viel. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Menschen dort, natürlich, die mussten ja fast alles zurücklassen, aber das, was sie mitgenommen haben, waren entweder ihre Angehörigen oder zumindest die Erinnerung an die und an die gute Zeit, die sie mit denen hatten.
Erinnerst du dich an ein bestimmtes Objekt oder etwas, was sie an die Menschen erinnert hat, die sie zurückgelassen haben oder zurücklassen mussten?
Also wir waren tatsächlich bei einer kurdischstämmigen Familie dort, die schon relativ lange aus Syrien eben rüberkam. Und die hatten jetzt das große Glück, dass die nicht mehr im Camp waren. Die haben, die arbeiteten in so einem Weingut. Dort ist eine Weingegend in Sachle. Und haben dort von dem Weinbauer praktisch eine kleine Wohnung bekommen. Und da hatten die zentral so einen Ofen, wie die das immer haben, wo die denn das Teewasser drauf kochen. Und den hatten die tatsächlich von da mitgebracht. Und da haben die uns auch erzählt, das wird sie total an zu Hause und an die große Gemeinschaft, die sie dort waren, erinnern. Die waren jetzt praktisch Vater, Mutter und drei Töchter, die dort waren. Und die mussten auch also ihre Eltern zurücklassen, also die Eltern der Eltern sozusagen. Und dieser Ofen, der hatte sowas Symbolisches sozusagen. Der hat, ja, das war wie so das Herzstück der Wohnung und auch das Herzstück ihrer Erinnerung.
Ja, und ich glaube, es ist nochmal sehr, sehr, sehr schön und sehr wichtig, sich da eben drauf zu besinnen, was macht einen eigentlich zufrieden, was macht mich glücklich, ne? Was weiß ich wirklich zu schätzen? Und das ist auch immer das, wo ich auch von meiner eigenen Reise, die ZuhörerInnen wissen das ja so ein bisschen, wir nehmen sie ja sehr intensiv mit, aber auch immer zu schätzen weiß, bei allen Ups und Downs im Leben, die sicherlich nicht so up und down sind, wie das, was du beschrieben hast, zumindest objektiv, was dann wirklich wichtig ist im Leben. Ne? Und ich glaube, das ist etwas, wo wir alle nochmal einladen können, an der Stelle sich wirklich darüber im Klaren zu werden, auch wenn ich dir jetzt so zuhöre, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben. Das haben wir teilweise auch schon in anderen Folgen gehabt, wo Menschen beschrieben haben, wo sie jahrelang im Regenwald waren, ja, und eigentlich gar kein Geld gebraucht haben und festgestellt haben, was ich brauche oder was ich auch nicht brauche. Ich glaube, damals war es ja so, Lena, dass dann gesagt wurde, ja, je mehr ich habe, desto mehr muss ich auch mich drum kümmern und mitziehen und mitschleppen. Und so kann ich mich auf das Hier und Jetzt, ne, wenn ich Vermögenswerte habe oder Immobilien oder irgend sowas, dann muss ich mich auch irgendwie drum kümmern. Das finde ich nochmal eigentlich ganz spannend mit dem, was du auch beschreibst, mit den Habseligkeiten, Erinnerungen, ja, und Verwandte. Also das, was einen wirklich verbindet, auch über Gegenstände, also Vermögensgegenstände, die man vielleicht hat.
Und so romantisch das gerade klingt, Ingo, und so richtig, ich das finde, was du sagst, würde ich ganz gerne Susanne dich nochmal fragen, wie sieht denn jetzt trotzdem in deinen Augen die Realität der meisten Menschen aus? Also die wenigsten sind vermutlich so dankbar wie du, wenn sie abends ins warme Bettchen hüpfen, sondern kommen zu dir in die Praxis mit allen möglichen Beschwerden, realen, vielleicht aber auch Sorgen, die vielleicht gar nicht unbedingt vielleicht die größten Sorgen auf der Welt sind, wenn wir das in Relation setzen mit dem, was du gerade beschrieben hast. Was begegnet dir in dieser schnelllebigen Welt aktuell? Was beobachtest du da?
Also gut, wir sind ja mitten in der Großstadt und die unheimlich toll ist, aber die natürlich auch fast ein bisschen ein menschenfeindliches Biotop ist, ja. Und tatsächlich erlebe ich, dass unheimlich viele Menschen sehr gestresst sind und auch überfordert von dem, was von ihnen explizit oder implizit erwartet wird, sowohl im Job als auch in den sozialen Beziehungen, in Form von Intellektualität, Konnektivität, von Sportlichkeit, von Aussehen. Von vielen Themenbereichen her wird eben viel erwartet, wie gesagt, oft nur implizit, aber die Menschen tragen das in sich, die wissen, dass es im Kleingedruckten steht und fühlen sich dann sehr oft insuffizient, die machen sich selber auch dafür verantwortlich, dass sie sagen, ja, ich kann halt hier nicht so performen und geben sich selber auch oft die Schuld dafür und sehen nicht das große Ganze, dass natürlich insgesamt die Lebensbedingungen für alle relativ schwierig sind und sich nicht wundern braucht, wenn man in einem reißenden Strom ab und zu mal Menschen nicht so gut mit dem Schwimmen klarkommen. Das heißt dann nicht, dass sie keine guten Schwimmer sind. Der Strom ist halt so reißend.
Inge, was macht das mit dir? Wir hatten gerade eine Folge aufgenommen, wo wir über deine Performance auch geredet haben, wie viel du gibst in deinem Job, wie viel du aber auch versuchst, deine Gesundheit zu optimieren, um diesen Job so gut machen zu können, wie du ihn machst. Was rührt sich so in dir,
wenn
du sowas
sagst? Ich glaube, wenn ich dieses Bild sehe und ich glaube, es ist ja eine bewusste Entscheidung an der Stelle, will ich manchmal mit diesem reißenden Strom mitschwimmen. Das machen ja manche auch mit Rafting, wenn ich jetzt mal als Beispiel nehme, gerne auch. Und ich glaube, auch mit dem psychologischen Hintergrund, den wir ja auch ein bisschen haben, sich eben bewusst zu entscheiden, ich springe jetzt da rein und habe da jetzt Lust drauf, aber eben auch bewusst zu wissen, da kommt jetzt das Seil, ja, in München ist das ja dann auch so, gibt's ja auch so Dinge, ne? Da kommt jetzt das Seil und dann kann ich mich ja rausnehmen, dann ist das auch vollkommen okay, wenn ich das nicht mitgehe, wenn ich mich bei keinem melde, wenn ich Freunden absage oder es gar nicht plane, und mich eben aus dieser Geschwindigkeit auch rausnehme. Das ist das, was ich für, also wenn du mich so fragst, Lena, und diese High-Performance-Folge, die wir hatten, ist es für mich dieses, was wir auch hatten, dieses in Wellen, ja, und es ist für mich auch vollkommen okay, einfach nichts zu machen und einfach nur super bewusst unproduktiv zu sein und nicht an diesem High-Performance in dem Moment teilzunehmen. Das ist das, was für mich wichtig ist an der Stelle. Und das selbst unter Kontrolle zu haben, ja, und mich nicht fernleiten zu lassen von Ideologien, von Geschwindigkeiten, die andere vorgeben, sondern ich gebe sie so vor, wie sie für mich passt, und manchmal ist sie schneller, manchmal ist sie langsamer.
Susanne, du hast eingangs gesagt, du merkst schon, bevor man darüber spricht, warum man bei dir Patientin, Patient ist, nimmst du schon ganz viel wahr.
Also es ist oftmals so ein Habitus. Ich meine, wenn man viel mit Menschen immer zu tun hatte und dann eben vielleicht sogar noch damit, dass man die genauer anschaut, dass man besser versteht, was bringen die mit, was ist der Grund, warum sie nicht gesund sind, umso mehr hat man dann so, wie soll man sagen, so Soft Skills. Das kann ich jetzt nicht an einem Fragebogen festmachen, auch nicht an so einer Skala von 0 bis 10, sondern das ist oft ein Eindruck, wenn jemand reinkommt, wie er schaut, wie er sich bewegt. Das, ich könnte es gar nicht so im kleinen Detail tatsächlich berichten. Und es kommt auch mal vor, dass jemand sagt, nö, da ist eigentlich alles okay. Und dann kann ich damit auch gut leben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich meine, jeder hat irgendwie da nicht alle Latten am Zaun. Und ich bin auch der Meinung, dass nicht alles jetzt psychisch getriggert ist. Also auf gar keinen Fall. Da möchte ich mich ganz klar davon distanzieren. Aber ich denke halt, dass viele Dinge Hand in Hand gehen und dass es wichtig ist, bei der Behandlung das zu verstehen und auch genügend zu würdigen und dem Patienten das auch zu eröffnen, weil wir sehen halt ganz häufig Menschen, die hier in diesem luxuriösen Gesundheitssystem tatsächlich von einem Arzt zum anderen gehen und jedes Mal wieder die gleiche Frage stellen. Jedes Mal wird wieder abgeklärt. Das kostet unheimlich viel Geld, was irgendwann sicher auch mal zu den größeren Schwierigkeiten des Gesundheitssystems führen wird. Da kommen wir wieder auf das Geld zurück. Und tatsächlich ist es natürlich so, manchmal muss man länger forschen, um was zu finden. Aber manchmal muss man auch sagen, hier ist jetzt ein Stopp. Das ist ein Stopp. Wir haben alles getan, wir haben alles geschaut. Und hier gibt es jetzt aber eine Sache, da sehe ich was. Da sehe ich, da gibt es eine Belastung, die mit Teil hat an dem, was körperlich hier passiert. Hm. Ich denke, das ist auch eine Verpflichtung, die wir haben. Weil diese Ratlosigkeit, die ist natürlich schrecklich und dieses nicht wissen, was ist denn da los, warum habe ich das denn? Das MRT war doch normal, das Labor war normal, das EKG, die Lungenfunktion, das CT, die Spiegelung und es gibt so viele Möglichkeiten und dann ist es gut, wenn man irgendwann sagt, okay, ich bin jetzt die Stelle zu unbeliebt und sich damit auch wirklich beim Patienten macht, zu sagen, stopp. Und dann sind die meistens recht echauffiert und sagen, ja, jetzt wird mir ja noch was Psychisches angedichtet und jetzt kommen sie da noch mit ihrem Psychokram. Und das muss man auch aushalten können, muss man sagen, verstehe ich, ist vielleicht jetzt gerade gar nicht so ihr Ding und das, da können sie sich jetzt gar nicht mit sehen, aber ich gebe es ihnen einfach mal mit. Denken sie mal drüber nach, vielleicht mal nach rechts und nach links wenden, nach oben und unten. Wenn sie mögen, kommen sie nochmal.
Und kommen dann Leute wieder?
Ja. Ich lebe davon, dass sie wiederkommen.
Also ja. die haben dann tatsächlich, obwohl sie vorher erstmal initial ablehnend sind, merken sie dann mit einer gewissen Zeit, vielleicht einer kurzen Zeit, dass doch was dran sein kann und sind dann wiederum neugierig, da auch reinzugehen. Also kannst du uns einmal nochmal so kurz mitnehmen?
Ja, also ich denke, es ist natürlich immer, also die Angst vor Psych. Also alles, was mit dieser Seele zu tun hat, die wir ja in keinem Anatomiebuch finden, da können wir keinen X-Ray davon machen und so weiter. Wir wissen eigentlich noch nicht mal genau, wie die aussieht, aber sie ist ja viel beschrieben und scheinbar für so vieles zuständig, für all unsere Lüste und Triebe, für unsere guten Launen und unsere schlechten, muss man halt sagen, davor haben die Leute auch ein bisschen Angst. Ja. Die haben Angst, und ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen. Das ist ja auch in unserer Geschichte gab es da schreckliche Dinge, die mit Menschen passiert sind, die vielleicht als psychisch auffällig gesehen wurden. Und das also auch schon im 18., 19. Jahrhundert Psychiatrien waren schreckliche Plätze. Ja, das, und noch bis in die 60er Jahre hinein teils. Und von daher verstehe ich schon, dass man Angst hat, dass irgendjemand meinen könnte mit der Psyche, mit dem, was unsere Persönlichkeit vielleicht ausmacht, mit unserem Geist, mit unserem Verstand, das ist ja alles so ein unklares Konglomerat, da stimmt was nicht und vielleicht werden wir als verrückt erklärt, vielleicht wird uns unser freier Wille abgesprochen und andere müssen für uns dann da Betreuer sein, all diese Sachen schwingen damit und das dauert natürlich, also solche Dinge kann man nur in einer Beziehung besprechen, wie halt in einer Partnerbeziehung auch. Man kennt sich, man lernt sich immer besser kennen, man vertraut sich und man vertraut sich immer mehr. Und dann kann man schwierige Dinge auch mal ansprechen. Aber erst dann halt und nicht am Anfang.
Sehr schön. Um vielleicht das aufzulösen, wie es bei mir damals weitergegangen ist. Ich weiß ja nicht, Susanne, ob du dich daran erinnerst. Ich wohne ja schon ein paar Jahre nicht mehr in München, war schon ein paar Jahre nicht mehr bei dir in der Praxis. Aber damals, als wir das so abgeklopft haben, woher meine Müdigkeit kommt, hast du neben dem Bluttest mir gesagt, ich soll noch mal ein bisschen beobachten, wie mein Lebensstil aktuell ist. Sport, Ernährung, Stress auf der Arbeit und mir Zeit geben. Du hast mir den Ratschlag gegeben, mal ein bisschen, ja, mir Zeit zu nehmen und noch mal in 2-3 Monaten wiederzukommen und dann zu schauen, wie hat es sich entwickelt. Und das erinnert mich auch an das, was du, Ingo, eben gesagt hast, so mit den Wellen. Also wo ist man gerade drauf? Und damals war ich auf einer sehr schwachen, müden Welle drauf und habe dann auch nochmal das genutzt, sozusagen ein bisschen darauf zu achten, mich mehr zu entspannen und runterzufahren, um dann wieder quasi mit Energie auf die Welle hochzukommen. Und das, ja, dafür bin ich dir dankbar, dass du da darauf hingewiesen hast, dass es nicht immer der Eisenmangel sein muss oder etwas anderes Externes.
Ja, schön. Also tatsächlich ist es so, dass viele junge Menschen sehr viele Ängste und Sorgen um ihre Gesundheit haben. Und das ist sicher was, wir hatten uns ja davor so ein bisschen ausgetauscht über Fragen und sowas. Das würde ich mir wünschen für die Zukunft, wie Ärzte ausgebildet sind. Auch dieses, dass ihnen klar ist, die müssen den Menschen auch das Vertrauen in den eigenen Körper auch ein Stück weit wiedergeben. Ja, denn es gibt jetzt so viele Stimmen überall, ja. Das sind teils aufrichtige Stimmen, das sind teils reißerische Stimmen, teils geldmacherische Stimmen auch. Denn damit ist auch viel verdient mit der Angst der Menschen. Sei es jetzt nur wegen einer Alarmanlage oder sei es wegen irgendeinem Supplement, ja. Letztendlich ist vieles gut und richtig, was es auf der Welt gibt, aber vieles eben auch macht den Menschen so viel Angst und Sorge. Und da ist es, glaube ich, manchmal wünschenswert, so eine Instanz zu haben. Und es können zum Beispiel Ärzte sein, es können auch andere Menschen sein, die das wieder so ein bisschen erden und sagen, okay, Butter bei den Fischen, so und so funktioniert dein Körper, dein Gestell und vielleicht auch deine Seele. Und du kannst dich schon auch ein Stück weiter darauf verlassen, ja.
Mit diesem beruhigenden, wie ich finde, Schlusswort sage auch ich tschüss. Danke, Susanne. Das war bitte. Susanne Link, Psychotherapeutin und Ärztin in München und, wie wir gelernt haben, frühere Bibliothekarin. Und auch dir, Ingo, danke. Und natürlich Wiesel, dem Kater, der immer wieder zwischendurch vorbeischaut. Also alle, die im Video mitgeschaut haben, sehen immer mal wieder Ingos Kater. Dafür lohnt es sich auch einzuschalten, oder Susanne?
Auf jeden Fall. Also ich würde den sofort adoptieren.
Ich biete Katzensitting an. Also du kannst gerne mal, wenn du in Köln bist, sag Bescheid.
Du bist in Köln, okay. Das ist aber ich habe dich in New York gesehen und habe gedacht, das ist not an Englishman, but a cat in New York.
Okay, er ist Lena in New York und ich in Köln. Ich halte hier die Stelle.
Dann vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Wir haben ein großes Vergnügen.
Danke dir. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.